Lesung von RBB Kultur.
Ich will kein Haus betreten, wo man glaubt, ich hätte Pocken. Papa sagt, dass wir Selbstachtung haben müssen, auch wenn uns die anderen nicht respektieren. Mit den anderen meint er die Hi-Fi-Madams und die Security-Leute vor den Shopping-Malls, die genau wie wir im Bastille wohnen, uns aber nicht reinlassen, weil wir nicht so aussehen, als hätten wir Geld. »Wird die Pooja was bewirken?«, fragt Paris meine Ma. Sie steht in der Tür und zupft am Saum ihres blauen Hi-Fi-Kleids. Paris kriegt immer gute Sachen von der Hi-Fi-Madam ihrer Ma, die ihre schönen Sachen weggibt, kaum dass sie ein bisschen an Glanz verlieren. »Hoffen wir, dass uns die Götter gehört haben«, erklärt Ma. »Man braucht keine Pooja, um mit den Göttern zu sprechen. Sie hören einen sogar, wenn man nur flüstert«, sage ich. Ma gibt mir einen Klaps auf den Hinterkopf. Es ist ein nicht sehr geheimes Zeichen dafür, dass ich den Mund halten soll. »Jay verplempert seine Ferien, statt zu lernen«, klagt Ma vor Paris. »Als wäre die meine Lehrerin. Überleg doch mal, ob du ihm irgendwie helfen kannst.« »Ja, Chachi«, sagt Paris. Als Ma geht, ist sie offenbar zufrieden. Ich setze mich neben Paris auf den Fußboden. Sie legt mir eins ihrer Schulbücher auf den Schoß. »Fang mit Umweltstudien an. Und wenn ich mit Sozialkunde fertig bin, tauschen wir.« Paris liest eine Weile. Ich gucke zu, wie schwarze Ameisen über den Boden krabbeln, und verwirre sie, indem ich ihre Schlange mit der Ecke von Paris' Lehrbuch unterbreche. »Polizei! Polizei! Polizei!« schreit ein Kind. Und noch jemand anders stimmt ein. Paris und ich lassen unsere Bücher fallen und laufen zur Tür. Paris streckt den Arm aus, um mich am Weitergehen zu hindern. »Ich habe es deiner Ma versprochen.« »Wir müssen doch rauskriegen, was los ist. Wir sind Detektive«, sage ich. Rühre mich aber nicht. Das Gute und Schlechte am Leben im Bastille ist, dass einem die Neuigkeiten förmlich um die Ohren fliegen, ob man will oder nicht. Paris und ich hören aufmerksam hin. Wir trennen die wichtig klingenden Worte von dem atemlosen Stimmengewirr rings um uns rum. Polizei, Verhaftung, Entführung, Kinder, Baba, Pooja, Erfolg, Fernsehchacha. Dann bringen wir sie in eine sinnvolle Reihenfolge. Die Polizei hat den Kindesentführer geschnappt. Hakim? Der harmlos aussehende Fernsehchacha? Am Ende doch nicht so harmlos. Die Pooja war ein sofortiger Erfolg. Der Baba ist wahrlich Gott in Person. Der Baldachin ist noch nicht wieder abgebaut, die Teppiche sind noch nicht wieder eingerollt und schon haben uns die Götter gesegnet. »Ist das wahr?«, fragt Paris eine der Nachbar-Chachis, die allen, die es hören wollen, ein »Wer hätte das gedacht?« zuflüstert. »Der Baba hatte recht«, sagt die Chachi zu Paris. »Am Ende war es doch das Werk von Muslimen.« »Muslimen? Welchen?« »Die Polizei hat 4 von ihnen verhaftet, eine Mullah-Gang.« Die Chachi wendet sich von uns ab und erzählt dasselbe dem Nächsten, der ihr über den Weg läuft. Paris trommelt mit dem rechten Fuß auf den Boden. 4 Muslime werden am selben Tag verhaftet, an dem der Samaj Baba eine Pooja feiert? Kommt dir das nicht irgendwie verdächtig vor? Faiz wird sich furchtbar aufregen, sage ich. Ich rege mich auch auf, weil nicht ich derjenige war, der den Fall gelöst hat. Paris und ich setzen uns vor die Tür. Als ich sehe, wie Faiz auf uns zukommt, winke ich und rutsche ein Stück zur Seite, um ihm Platz zu machen. Er plumpst neben mich und sagt, »Sie haben ihn mitgenommen.« Er sieht nicht traurig aus, nur benommen, als hätte ihm jemand auf den Kopf geschlagen und er könnte noch immer Sternchen vor den Augen sehen. »Haben wir gehört«, sagt Paris. »Sie haben Tariq Bai mitgenommen«, sagt Faiz. »Sie haben gesagt, er hätte Anchas Handy, nur weil er in einem Handyladen arbeitet.« »Nein«, sage ich, »die Polizei hat den Fernsehchacha verhaftet.« »Tariq Bai auch«, sagt Faiz. Irgendwas quetscht mir die Brust zusammen. Wahrscheinlich zu viel Smog. Ich huste und spucke aus. Faiz kratzt sich am Bauch, dann wischt er sich die Nase am Ärmel ab. »Hatte er denn wirklich Anchas Handy?«, fragt Paris. »Natürlich nicht.« Faiz' Nase färbt sich rot vor Wut. »War nur eine Frage«, sagt Paris. »Die Polizei hat unser Haus durchsucht. erklärt Faiz. Ohne Durchsuchungsbefehl? Frage ich. Sie haben unters Bett geguckt und sogar unsere Maildosen aufgemacht. Sie sagten, wenn wir Anschals HTC-Handy finden, dann. Das ist ein teures Gerät, sage ich. Mit Mars Handy kann man nur telefonieren. Aber Shanti Chachi hat eins, mit dem halt den Mund, Jay, sagt Paris und wirft mir einen scharfen Blick zu. Seid ihr jetzt zufrieden? Fragt Faiz. Ihr wolltet doch, dass sie den Fernsehchatscher verhaften. Vielleicht solltest du zum Polizeirevier gehen. Tariq Bai wird eure Hilfe brauchen. Ami ist hingegangen, mit Wajid Bai. Sie haben gesagt, dass Farzana Baji und ich zu Hause bleiben sollen. Aber ich kann nicht einfach nur da rumsitzen und Däumchen drehen. Mach dir nicht zu viele Gedanken, sagt Paris. Es ist aber wirklich bedenklich, wende ich ein. Wen hat die Polizei sonst noch verhaftet, will Paris wissen. Zwei von Tariq Bais Freunden aus der Moschee. Du kennst sie nicht. Ich überlege, ob Tariq Bai ein Entführer sein könnte. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne Tariq Bai, seit ich klein war. Kein einziges Mal hat er versucht, mich zu entführen. Ein böser Djinn hat uns verflucht, sagt Faiz. Er sieht unsere Tränen und tanzt vor Freude. Er drückt mit der Zunge gegen die Innenseite seiner Wange und dreht sie im Kreis, als würde das seine Tränen aufhalten. Komm, wir gehen zum Polizeirevier, sage ich. Ich habe deiner und meiner Ma versprochen, dass wir hier bleiben, protestiert Paris. Du musst ja nicht mitkommen, sage ich. Ja, Allah, sagt Faiz und schlägt sich mit der rechten Hand vor die Stirn. Einmal, zweimal. Hör auf damit, sagt Paris. Und ihre Stimme klingt zittrig, als würde sie jeden Moment losheulen. Dann lässt sie die Tür ihres Hauses ins Schloss fallen und schlüpft in ihre Chapels. Wir gehen alle zusammen. An der Schnellstraße fragen wir die Rikscha-Fahrer, wo das Polizeirevier liegt. Keiner von uns ist jemals dort gewesen. Wir gehen rasch und Paris hält Faiz Hand. Wie peinlich. Vor dem Polizeirevier stehen Grüppchen von Frauen in schwarzen Abayas und Männer mit Scheitelkäppchen. Einige Frauen jammern und schlagen sich auf die Brust. Die Männer unterhalten sich über Beweise, die die Polizei in ihre Häuser schmuggeln könnte, um es so aussehen zu lassen, als wären die Verhafteten tatsächlich Verbrecher. Wir müssen unsere Häuser bewachen, ermahnen sie sich gegenseitig. Aber wir müssen auch hier sein. Ich frage mich, welche die Familie des Fernsehchatschers ist, kann es aber nicht erkennen. Das Polizeirevier sieht aus wie ein altes Haus. Die Fenster klappern. Braune Wasserflecken prangen auf den vergilbten Mauern, obwohl es seit einer Ewigkeit nicht geregnet hat. Als wir den Raum betreten, ist es so dunkel, dass meine Augen ein paar Sekunden brauchen, bis ich die Umgebung erkennen kann. Mein Herz pocht so heftig, wie wenn ich Ma mein Zeugnis zeigen muss. Die Luft im Raum ist erfüllt vom Murmeln der Stimmen und dem Klingeln der Telefone, Festnetz und Handys. Mir flattern die Beine wie Gras im Wind, jedenfalls fühlt es sich so an. Ich dränge mich näher an Paris und Faiz. Auf den Schreibtischen stehen klobige Computer, neben Stapeln von verstaubten, zusammengeschnürten Akten. In einer Ecke des Raums, rechts von uns, sitzen Faiz Ami und Wajid Bai vor dem Polizisten, der mit seinem Kollegen im Bastille war, um Bahadur's Ma die Kette abzuluxen. »Eure Leute sind hergekommen, um gegen uns zu demonstrieren. Sehr schön«, sagt gerade der Untergebene. Seine Stimme ist laut, das Gesicht wichtigtuerisch aufgeblasen. »Aber zuerst solltet ihr euch mal ansehen, wie es hier aussieht.« Das ist keins von den Cyberrevieren, die ihr aus den Nachrichten kennt. Nicht mal einen Luftkühler haben wir hier. Oder Trinkwasser. Die 20 Liter Aquafina-Flaschen müssen wir aus eigener Tasche zahlen. Jeder, der hier im Revier arbeitet, hat schon mindestens einmal Malaria oder Dengue gehabt. Glaubt ihr etwa, wir hätten es leicht? Das glaubt niemand, sagt Wajid Bai. Wenn dein Bruder kein Verbrecher ist, wird ihn der Richter freilassen und dann könnt ihr ihn mit nach Hause nehmen, meint der Polizist. Bitte, ich flehe Sie an. Diese alte Frau fällt vor Ihnen auf die Knie. Fesseln Sie meinen Sohn nicht an eine Bank, schluchzt Faiz Ami. Lassen Sie ihn wenigstens sitzen. Er läuft Ihnen nicht weg. Das verspreche ich Ihnen. Bei Allah. Wir sehen uns um. Wo ist Tariq Bey? Der Raum ist schmal wie ein Korridor. Eine Tür führt in einen Nebenraum, aus dem Stöhnen dringt. Das muss die Arrestzelle sein. Faiz läuft drauf zu und wir hinterher. Ein Polizist an einem wackeligen Tisch, den er mit zusammengefaltetem Zeitungspapier unter zwei Beinen stabilisiert hat, springt auf, stellt sich uns in den Weg und ruft: »Halt! Halt!« Wir rennen einfach weiter. Der Fernsehtschatscha ist an einen Stuhl gefesselt. Zwei Männer stehen, Arme und Beine mit einem Seil aneinander gebunden, in der Ecke. Auf dem Fußboden sitzt Tariq Bey, mit dem Kopf auf den Knien, und seine auf dem Rücken gefesselten Hände sind an den Fuß einer Bank gekettet. Faiz umarmt ihn kurz, bevor ihn der Polizist wegzerrt. »Raus hier«, sagt der Beamte. »Oder wollt ihr auch verhaftet werden?« Er packt Faiz am Kragen und schleift ihn aus dem Raum. Wir laufen ihnen nach. »Lassen Sie das«, ruft Paris. »Tun Sie ihm nichts. Ich beschwere mich beim Polizeipräsidenten. Sie dürfen unseren Bruder nicht wie ein Tier anketten. Wenn das ins Fernsehen kommt, sind Sie morgen Ihre Stelle los.« Der Polizist lässt Faiz in Ruhe und dreht sich zu Paris um. »Wenn das ins Fernsehen kommt, kriegen wir vielleicht endlich richtige Zellen«, sagt er und kaschiert seine Überraschung, um sich uns weiter überlegen fühlen zu können. »Und vergiss nicht, den Fernsehwallas zu sagen, dass wir auch keinen Inverter haben, sodass die Stromausfälle hier manchmal 8 Stunden dauern. Erzähl ihnen von den Ratten, okay? Vergiss das nicht.« Wajid Bey kommt uns zu Hilfe. Er streicht Faiz Pullover glatt, wo der Griff des Polizisten ihn zerkrumpelt hat. »Was machst du hier? Habe ich dir nicht gesagt, dass du zu Hause bleiben sollst?« Aber er scheucht uns nicht davon, während er sich weiter mit dem jüngeren Polizisten unterhält. Die Ami umarmt Faiz und schluchzt. »Hast du gesehen, was sie mit deinem Bruder machen?« Wajid Bey sagt dem Polizisten, dass er sich einen Anwalt nehmen wird. »Nur zu«, spottet der Mann. »Bringt Faiz nach Hause«, sagt seine Ami, schiebt ihn in unsere Richtung und wischt sich über die Wangen. »Farzana macht sich bestimmt Sorgen um ihn.« »Wie sollen wir den Anwalt bezahlen?«, fragt Faiz, als wir draußen sind. »Das kostet doch bestimmt Tausende von Rupien.« »Wir lassen uns was einfallen«, sagt Paris. Es ist der letzte Tag des Jahres und jetzt ist es dunkel. Aber Papa und Ma sind noch nicht nach Hause gekommen. Ich sitze vor unserer Haustür und mein Blick folgt einem Ballon in Gestalt eines Bären, den ein Junge in den Smog aufsteigen lässt. Wahrscheinlich hat er ihn aus der Neujahrsdekoration im Budbazar geklaut. Ma ist spät dran, weil ihre Hi-Fi-Madam eine Party schmeißt. Sie fängt erst abends an und dauert bis in die frühen Morgenstunden. In Bastille gibt es keine Silvesterpartys, höchstens ein paar Kracher. Aber ich glaube nicht, dass jemand in diesem Jahr welche loslassen wird. Das ganze Bastille ist bedrückt. Zu viele schreckliche Dinge sind passiert. Die Vermissten bleiben verschwunden, Tariq Bey sitzt im Gefängnis und Faiz verkauft Rosen an der Schnellstraße, um ein bisschen was hinzuzuverdienen. Runu Didi geht mit dem Reistopf nach draußen, um das Wasser abzuschütten. Sie hat ein altes Hemd von Papa um die Henkel gewickelt, um sich nicht die Hände zu verbrühen. Ich stehe auf, damit mir das Wasser nicht auf die Beine spritzt. Im Moment erledigt Didi die ganze Kocherei und das Einkaufen. Manchmal mit ihren Freundinnen aus dem Bastille, manchmal mit den Nachbar-Chachis. Sie geht 10, 20 Mal am Tag dieselben Gassen entlang. Zur Toilettenanlage, zum öffentlichen Wasserhahn, zum Gemüsemann, zum Reisverkäufer. Sie beschwert sich, dass ich ihr kein bisschen helfen würde. Aber das stimmt nicht. Irgendwas in der verqualmten Luft ringsum hat sich verändert. Ich höre aufgeregte Schreie, schwere, stampfende Schritte auf dem Pflaster. Plötzlich habe ich eine Gänsehaut. Mein Mund ist wie ausgetrocknet. Eine Gruppe von Männern läuft im Zickzack durch die Gasse und bleibt hier und da stehen, um mit den Erwachsenen zu reden. Shanti Chachi tritt aus ihrem Haus. »Rührt euch nicht hier weg, ihr zwei«, sagt sie. Didi bringt den Topf zurück ins Haus, kommt dann aber wieder zu mir raus, in den Händen noch immer Papas altes Hemd. Sie wickelt es eng um die Finger. Die Männer sagen was zu den Frauen in der Gasse, die daraufhin ihre Kinder einsammeln und in den Häusern verschwinden. Fensterläden werden geschlossen, Türen verriegelt. Shanti Chachi hört den Männern zu und legt die Hände an die Wangen. Der verwaiste Bärenballon schrammt gegen den Rand eines Blechdachs und platzt. Es hört sich an wie ein Schuss im Fernsehen. Shanti Chachis Hand fährt zum Herzen. Was war das? Sie sieht den sterbenden Bären, ist aber nicht beruhigt. Sie kommt auf Didi und mich zu, legt uns die Hände auf die Schultern und bugsiert uns ins Haus. Dann schließt sie die Tür, obwohl der Qualm aus der Küche noch nicht abgezogen ist. »Was hast du zum Abendessen gemacht, Runu?« will sie wissen. »Nur Reis. Wir essen ihn mit Dal.« »Was wollten die Männer?« frage ich. »Ich bleibe hier bei euch, bis eure Mutter kommt«, erklärt Shanti Chachi. »Die Abendessenszeit ist längst vorbei und trotzdem lässt ihre Haifa-Madam sie nicht nach Hause. Diese Frau ist einfach herzlos.« Runu Didi schaltet den Fernseher an. Die Nachrichtensprecher bedauern, dass die Leute Silvester nicht draußen feiern können, weil der Wintersmog andere Pläne hat. Shanti Chachis Mann klopft an die Tür, um ihr das Handy zu geben. »Es klingelt in einer Tour«, sagt er. Dann nickt er uns zu und geht wieder. Chachi tigert mit dem Handy am Ohr durchs Haus und sagt nichts außer »Ha, ha« und »Voito«. Sie öffnet Dosen und sieht nach, was drin ist. Sie inspiziert sogar die Flasche mit dem Geld. Hätte ihr Ma erzählt, dass sie darin unseren Notgroschen aufbewahrt, hätte Chachi gemerkt, dass was fehlt. Sie ist nämlich verdammt schlau. »Ist schon wieder jemand verschwunden?« fragt Runu Didi, als Chachi ihr Gespräch beendet. »Sag deiner Mutter, sie soll ein oder zwei Nelken in die Dose mit dem Chili-Pulver legen. Dann hält es sich länger.« Die Tür geht auf. Es ist Papa. Er ist früher nach Hause gekommen und riecht ein bisschen wie Darulalu. Papa riecht sonst nie so. Höchstens ein- oder zweimal im Jahr. Er nickt Shanti Chachi zu und sagt, »Bin gleich nach Hause gekommen, als ich es gehört habe. Gut, dass dein Mann Madhu und mich angerufen hat.« Er wirft einen Blick auf Didi und mich, um uns zu sagen, dass hier alles in Ordnung ist. »Schlimm«, sagt Chachi. »Ich weiß nicht, wie man das verkraften soll.« »Was verkraften?« frage ich. »Es sind zwei weitere Kinder verschwunden«, erklärt Papa. »Muslimische Kinder, Bruder und Schwester. Sie wollten Milch kaufen und sind nicht zurückgekommen. Beide ungefähr so alt wie ihr zwei.« Farzana Baji ist viel älter als Fahis. Er kann es also nicht sein. »Das heißt, dass der Entführer noch immer frei rumläuft, Jay«, sagt Papa. »Weißt du, warum ich dir das sage?« »Ich hasse es, wenn Erwachsene so mit mir reden.« »Wird man Tariq Bai jetzt wieder freilassen?« frage ich. »Vom Gefängnis aus kann er ja wohl niemand entführt haben.« »Wer weiß das schon?« sagt Shanti Chachi. »Sind die muslimischen Kinder in der Nähe des Transformators verschwunden?« frage ich. »Er sieht aus wie ein Tempel in der Nähe von Chantnis Haus.« »Woher weißt du, wo ihr Haus ist?« fragt Papa. »Wir haben den Transformator gesehen, als wir zu Prügelbabas großer Puja gegangen sind. Der Platz ist wie ein Schacht, in den ständig irgendwelche Kinder fallen. Plumps, plumps, plumps. Es gibt Shaitan-Jins dort. Wir nennen ihn Shaitani-Ada.« »Wer ist wir?« fragt Runu Didi. »Paris, Faiz und ich.« »Jay«, sagt Papa, »das ist kein Spiel. Wann kapierst du das endlich?« In dieser Nacht träume ich von Kinderbeinen und Kinderhänden, die aus blutigen Mäulern hängen, und dann höre ich streitende Stimmen. Erst denke ich, dass sie zu meinem Albtraum gehören, aber als ich die Augen aufschlage, ist es Morgen, und Ma und Papa stehen draußen und sind sich uneins, wer zu Hause bleiben soll, um auf uns aufzupassen. Runu Didi sitzt mit frisch gewaschenem Gesicht auf dem Bett und stemmt das Kinn in die Hände. Ma und sie waren anscheinend schon Wasser holen. »Sieh nur, wie sie aufwachsen«, sagt Papa. »Ein Mädchen, das wie ein Junge rumläuft, und ein Junge, der sich wie ein Bettler im Bazar rumtreibt. Es ist ein Wunder, dass man sie noch nicht entführt hat.« »Was redest du da?« brüllt Ma los. »Wünschst du dir das für unsere Kinder?« »So habe ich das nicht gemeint«, sagt Papa. Wir hören ihre Schritte. Ich lege mich schnell wieder hin und ziehe mir die Decke über den Kopf. »Ich weiß, dass du wach bist, Jay«, sagt Ma. »Steh auf, los, mach schon. Heute bringe ich dich zu den Waschräumen. Runu, roll die Matte zusammen, setz Wasser auf und schneide schon mal ein paar Zwiebeln klein.« Didi starrt mich an, als wäre ich derjenige, der ihr all die Aufgaben aufheißt. Ma lässt mich nicht mal ordentlich die Zähne putzen. In der Schlange sehe ich Paris mit ihrer Ma und Faiz mit Wajid Bai. Ma schleppt mich zu Paris, Ma. Sie will wissen, ob sie heute zur Arbeit geht. »Was drängelt ihr euch vor?«, sagt die Frau hinter Paris und droht uns mit dem Finger. »Haben wir gar nicht nötig«, gebe ich zurück. »Die Polizei hat Tariq Bai und den Fernsehchatscha umsonst verhaftet«, sagt Paris zu mir. »Muslimen kann man nicht über den Weg trauen«, sagt die neugierige Frau. »Wissen Sie nicht, dass auch muslimische Kinder verschwunden sind?«, fragt Paris und stemmt die rechte Hand in die Hüfte. Dann dreht sie sich zu mir um und flüstert, »Hast du das mitbekommen? Die verschwundenen Geschwister haben auch in der Nähe des Shaitani Adas gewohnt.« »Faiz hat recht. Dahinter steckt ein böser Djinn.« »Unsinn«, sagt Paris. Faiz beobachtet uns von seinem Platz in der Schlange aus. Ich sehe ihn kaum noch, weil er die ganze Zeit arbeitet, um seiner Ami bei den Rechnungen zu helfen, die früher Tariq Bai bezahlt hat. Ich erschieße ihn mit meiner Fingerpistole. »Ja, man sollte sie tatsächlich abknallen«, ruft die Frau hinter uns. »Sie sind an allem schuld.« Sie zeigt auf Faiz Ami, die mit Farzana Baji weiter vorn in der Schlange steht. Beide tragen Abayas. »Das Bastille ist zum Verbrecherviertel geworden. Die Regierung kann uns jeden Tag vertreiben.« »Es ist eure Schuld«, schreit jemand zurück. »Zwei von uns sind auch verschwunden. Glaubst du etwa, mein Bruder hätte sie vom Gefängnis aus entführt?« Wajid Bai. »Wer weiß, wozu Leute wie ihr alles fähig seid«, antwortet die Frau. Auf dem Toilettendach schnattern die Affen. »Vielleicht habt ihr ja eure eigenen Leute entführt, um den Verdacht von euch abzulenken.« Mars Handy klingelt. »Ha, Madame«, sagt sie. »Ha, Sie haben recht. Nein, Madame.« »Ja, Madame. Nur dieses eine Mal.« »Wieso verrät dein Bruder der Polizei nicht, wo er unsere Kinder versteckt hat?« schreit ein Mann Wajid Bai an. »Rede doch nicht mit diesen Muselmanen«, sagt die Frau, die den Streit vom Zaun gebrochen hat, und zieht den Paluf enger um den Hals. Ich sehe ihren Bauchnabel. Er ist nach unten gezogen wie ein trauriger Mund. »Tag und Nacht dröhnt es Allah, Allah« aus ihren Lautsprechern, und keiner von uns kann ein Auge zutun. »Im Namen Krishnas, hören Sie bitte auf, Sie erschrecken die Kinder«, ruft Paris Ma der Frau zu. »Ich möchte wissen, was du sagen würdest, wenn dein Kind verschwindet«, sagt die Frau und zeigt mit dem langen schwarzen Fingernagel auf Paris' Gesicht. Paris zieht schnell den Kopf zurück. »Ich kenne mindestens 100 Frauen, die deine Stelle mit Handkuss übernehmen würden«, kreischt Ma's Hi-Fi-Madam so laut, dass wir alle sie hören können. Inzwischen hat sie ins Englische gewechselt. Das tut sie immer, wenn sie vor Wut kocht, sagt Ma. Die Affen auf dem Dach knurren. Faiz Ami klammert sich an Farzana Bajis Schultern, als wären ihre Beine aus Gummi. Vielleicht fällt sie gleich in Ohnmacht. »Ami, Ami«, ruft Farzana Baji mit panischem Blick, und die losen Falten ihrer Abaya wirbeln bei jeder Bewegung um sie rum. »Ich habe nicht vergessen, dass ich Ihnen Geld schulde«, sagt Marzo, ihre Haifa-Madam, »und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie es mir nicht vom letzten Monatslohn abgezogen haben.« Männer mit Atemschutzmasken stürzen sich auf Faiz und seinen Bruder. Becher und Eimer scheppern und rasseln. Faiz schreit auf, schließt die Augen und hält sich mit beiden Händen die Ohren zu. »Madu, Charlo, nichts wie weg hier«, sagt Paris Ma. Die Wut der Haifa-Madam sprudelt immer noch aus Ma's Handy. Paris läuft zu Faiz und Wajid Bai verpasst einem Mann, der ihn beschimpft, einen Schlag mit der Faust. Es kommt zu einer Rauferei. Faiz klammert sich an Paris. Jemand schreit, sie würden alle Muslime zerquetschen wie Kakerlaken. Faiz Ami und Farzana Baji torkeln hinüber zu Wajid Bai und Faiz. »Es sind Kinder«, sagt Faiz Ami zu den wütenden Männern. »Lasst sie in Ruhe!« »Hört auf damit«, schluchzt Parisma. Wir wollen keinen Aufstand in Bastille. Schlaue Männer drängeln sich vor, um in die Toiletten zu kommen, ohne zu bezahlen. Der Toilettenmann rennt hinter ihnen her. Die Frau hinter uns lächelt und ihr Gesicht leuchtet, als hätte sie nach einer Ewigkeit mal wieder ein großes Geschäft gemacht. Faiz, seine Ami, sein Bruder und seine Schwester ergreifen die Flucht. Paris hält Faiz an der Hand und Paris Ma ruft: »Warte, Paris, warte!« »Wenn das neue Jahr schon so anfängt, will ich gar nicht erst wissen, wie es endet«, sagt jemand. Ich hatte ganz vergessen, dass es Neujahr ist. Nach dem Anruf ihrer Hi-Fi-Mädin beschließt Ma, dass sie nun doch zur Arbeit muss. »Deine ganze Fernseherei ist ja nicht umsonst«, sagt sie zu mir. Sie hat Schiss vor ihrer Hi-Fi-Mädin, aber das kann sie nicht zugeben, deshalb möchte sie mir ein schlechtes Gewissen machen. Als sie weg ist, fängt Bruno Didi an, die Wäsche zu waschen. Ich helfe ihr, indem ich auf die Flecken zeige, die sie übersehen hat. »Es reicht jetzt«, sagt sie und bespritzt mich mit Lauge. Sie hängt die Wäsche zum Trocknen auf und lässt die anderen Aufgaben liegen, um mit ihren Freunden zu tratschen. Heute hat sie kein Training. Es ist Neujahr und da lockert sogar ihr strenger Trainer den eisernen Griff um seine Athletinnen. Ich überlege, wie viele Sonntage ich noch arbeiten muss, um die 200 Rupien zusammenzukriegen, die ich aus Mars Flasche geklaut habe. 7 Sonntage habe ich am Teestand geschuftet. An 5 Sonntagen hat mir Dutaram nur die Hälfte des vereinbarten Lohns ausgezahlt. An 2 Sonntagen den richtigen Lohn von 40 Rupien. Wie lange brauche ich noch bis zum Ziel? Das ist genauso schwer wie eine richtige Matheaufgabe. Ich addiere und multipliziere und subtrahiere. Dann habe ich das Ergebnis. Am nächsten Sonntag habe ich die 200 Rupien beieinander. Auch wenn mir Dutram wieder nur 20 Rupien zahlen sollte.